Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du mir auch bei dieser Folge 46 wieder zuhörst. Heute habe ich Lars Worbel zu Gast. Lars ist Experte für Peer-to-Peer-Kreditmärkte. Er hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Kolja Barkhorn über dieses Thema. Er hat einen eigenen Blog, wo es darum geht, wie du passives Einkommen mit diesen Peer-to-Peer-Krediten bekommen kannst. Und er macht aber darüber hinaus noch sehr, sehr viel andere Sachen. Darüber sprechen wir. Es ist ein sehr langes Interview geworden, knapp über 70 Minuten. Und ich glaube, du kannst eine Menge Mehrwert rausziehen. Ein paar Lacher sind da auch versteckt. Ich habe mich auf jeden Fall beim nachträglichen Schneiden wirklich gut amüsiert. Und ich denke, das wirst du auch. Diese Folge wird dir präsentiert von meinen Social-Media-Kanälen. Auf Twitter, YouTube, Facebook und auch auf Google+. Besuch mich doch einfach unter www.facebook.com/finanzrocker, twitter.com/finanzrocker, Google+Finanzrocker und auch bei YouTube findest du mich unter Finanzrocker. Und gerade bei Facebook bin ich immer aktiv dabei und versuche, so oft es geht, dann auch persönliche Fotos oder Anekdoten einzufügen. Einfach, damit man da nochmal was anderes lesen kann, abseits von den gängigen Kanälen. Ja, und wenn du Lust hast, folgst du mir da einfach. Und du kannst mir natürlich auch über meinen Newsletter folgen, dem sogenannten Backstage-Pass vom Finanzrocker. Und da erhältst du jetzt auch ganz neu ein E-Book zum Thema Vermögen aufbauen, wo mehrere Artikel zusammengefasst wurden. Und wo ich dann eben auch meinen Artikel, der in der Huffington Post jetzt erschienen ist, auf dem Online-Portal, den habe ich dort auch im PDF eingefügt. Und ich denke, da kannst du bei diesen 3000 Wörtern auch eine Menge mitnehmen. Trag dich dafür einfach in den Newsletter ein. So, damit sind wir am Ende der Einleitung und gehen über zu den Bewertungen. So, drei Bewertungen möchte ich dieses Mal vorstellen. Zwei sind kurz, eine ist ein bisschen länger. Beginnen möchte ich mit RK Wichmann. Er schreibt: Hätte ich nicht gedacht, dass ich als gelernter Bankkaufmann und Vermögensberater noch viel Neues über Finanzen lernen konnte. Doch in Daniel Korts Podcast verbergen sich viele Nuggets zum persönlichen Vermögensaufbau. Ja, vielen Dank für die Bewertung. Das ist natürlich eine sehr coole Bewertung, weil sie direkt aus der Szene kommt und ich ja nicht gelernter Bankkaufmann bin und vielleicht deswegen auch einen anderen Blickwinkel habe als persönlicher Anleger. Der nächste ist Thomas iPhone. Er schreibt: Der Stützpfeiler in der Base. Hallo Finanzrocker, ich mag deinen Podcast sehr. Er hilft mir als Neuling im aktuellen Aktienumfeld stur an meinen Aktien festzuhalten. Durch informative Podcasts wie deinen bin ich erst überhaupt zur Börse gekommen. Meine Bedenken, ob ich alles richtig gemacht habe, zerstreuen sich, wenn ich höre, dass Zweifeln dazugehört. Vielen Dank. Gruß an den Visier. Ja, Thomas, auch vielen Dank für deine Bewertung. Und die nächste Bewertung kommt von Sauer AK. Was soll das? Ich liebe diesen Podcast. Mit Hauptaugenmerk privater Vermögensaufbau bereitet Daniel Kort die unterschiedlichsten Themen für den Hörer auf. Von Bank- und Kontowahl über verschiedenste Finanzprodukte, Immobilien, Altersvorsorge und sein Steckenpferd Fintech. Die Solo-Podcasts sind informativ, liebevoll recherchiert und gut produziert. Am besten gefallen mir jedoch die Interviews. Tolle Gäste, spannende Themen und der Finanzrocker ist ein super Moderator und lenkt das Gespräch stets hervorragend. So vergeht im Nu eine Stunde und hinterher ist man immer schlauer. Danke dafür. Ich hoffe, da kommen noch viele weitere Folgen. Ja, Sauer, AK, was soll das? Herzlichen Dank für die Bewertung. Freut mich sehr zu hören. Und es kommen in den kommenden Wochen einige neue Folgen. Und neben der Folge jetzt mit dem Lars Wrobbel folgt nächste Woche gleich ein neues Mixtape. Auch wieder eine Stunde Interview. Ein wunderbarer Gast. Und da kannst du dich auch drauf freuen. Und ich habe für die kommenden Monate auch schon einige Interviews vorbereitet, schon geführt. Die müssen jetzt nur noch bearbeitet werden und dann geht es da auch weiter. So, jetzt legen wir aber mal los mit dem Interview. Auf geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanzrocker Podcast. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast und es geht um ein Thema, was ich häufiger schon in meinem Podcast und auch in meinem Blog erwähnt habe, nämlich um Peer-to-Peer-Kredite. Und da habe ich einen Experten eingeladen, nämlich den Lars Wrobbel, der auch schon zusammen mit Kolja Barkon ein Buch geschrieben hat. Und mit ihm möchte ich heute das Thema ein bisschen näher erläutern. Aber bevor wir loslegen, erstmal herzlich willkommen, Lars. Alles klar bei dir?
Jo, alles klar. Moin, Daniel.
Moin. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
Ja, gerne. Ich bin Lars Wrobbel, 31 Jahre alt, komme aus Delbrück und bin derzeit als sogenannter Sidepreneur unterwegs. Das heißt, ich arbeite genau wie du Vollzeit, derzeit als IT-Berater. Und nebenberuflich bin ich Buchautor, Blogger, Privatinvestor und hinzu kommt jetzt demnächst noch eine kleine E-Commerce-Unternehmung. Aber sicherlich in Zukunft noch viel, viel mehr.
Das heißt, wir haben heute ganz viele Themen, über die wir sprechen können.
Wenn du möchtest, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen bist du ja bei mir zu Gast. Und ich würde sagen, fangen wir mal mit deinem Lieblingsthema an, nämlich den Peer-to-Peer-Krediten. Mhm. Damit beschäftigst du dich ja schon eine geraume Zeit. Und ich habe es zwar schon oft vorgestellt im Blog und Podcast, aber vielleicht magst du den Begriff einfach nochmal kurz erläutern. Was ist das?
Mhm. Peer-to-Peer steht für Mensch zu Mensch. Und bedeutet auf das Investment bezogen, dass Kreditnehmer und Kreditgeber zusammenkommen und sich quasi gegenseitig helfen. Zwischengeschaltet ist dann so eine P2P-Plattform, wie zum Beispiel Auxmoney, das kennst du ja, oder auch die ausländischen Bondora, Mintos, welche die Vermittlungen zwischen den beiden Parteien übernehmen. Im Hintergrund steht dann noch meist eine Bank, die halt die ganzen Zahlungen abwickelt.
Jetzt gab es ja vor kurzem eine Diskussion bei dir im Blog. Du hast einen sehr interessanten Artikel geschrieben über das Thema Kredite und ob es nicht verwerflich ist, da mit Geld zu verdienen. Mhm. Was würdest du denn sagen? Ist es moralisch für dich nicht verwerflich, in Kredite zu investieren?
Ja, nein, absolut nicht, weil du hast ja den Artikel gelesen und da habe ich ja zwei Sichtweisen vorgestellt. Es ist ja so, du kennst ja nie den Gedanken hinter dem Kredit und es kann ja genauso sein, wenn er jetzt, keine Ahnung, einen Kredit für einen Urlaub möchte, dass er dann mit seiner krebskranken Oma das letzte Mal in Urlaub fahren möchte oder so und diese Entscheidung, ob ich ihm jetzt Kredit gebe oder nicht, die möchte ich mir jetzt eigentlich nicht anmaßen, deswegen halte ich mich da raus und investiere halt vollkommen automatisch.
Ich bin ja eher manuell am Investieren, gerade bei Auxmoney, das habe ich ja in meinem Artikel auch geschrieben. Mhm. Das heißt, das wäre für dich zu viel Arbeit, da jetzt zu gucken, in was wollen die investieren, stimmt das überhaupt, wie sind die unterschiedlichen Scores?
Ja, richtig. Also ich habe das ja anfangs auch eine Zeit lang gemacht bei Auxmoney. Ich glaube auch ein halbes Jahr lang oder so. Mhm. Und mir war es echt zu viel Aufwand. Teilweise war die Storno-Rate auch sehr, sehr hoch. Das hat mich gestört. Und diese Informationen, die man da so gesehen hat, letztendlich kannst du das ja so nicht glauben. Also die können da eintragen, was sie wollen teilweise. Ja. Und diese ganze Moraldiskussion, die entsteht ja sowieso nur halt, weil man so viel halt bei den Kreditgebern, bei den Kreditnehmern auch sehen kann. Mhm. Und wenn du mal auf die ausländischen Plattformen schaust, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du dich da schon umgeschaut hast.
Noch nicht so.
Die beziehen sich halt viel mehr auf das reine Investment. Das heißt, bei Twino zum Beispiel siehst du nur noch, okay, hier ist der und der Kredit, das und das will er haben. Mhm. Zu dem und dem einen Zinssatz und das war es eigentlich. Also du kriegst keinen Grund mehr oder irgendwelche Informationen über den Kreditnehmer. Das spielt einfach keine Rolle mehr.
Wobei Auxmoney kopiert das System ja jetzt. Ne? Die haben ja diese Scores auch abgeschafft. Die werden ja integriert in diesen sogenannten Auxmoney Score. Genau. Und es gibt ganz viele Schnellkredite, wo ich das alles auch gar nicht mehr sehe. Das heißt, dieses manuelle Investieren ist da gar nicht mehr so möglich wie noch vor einigen Monaten.
Mhm. Ja gut, die sehen wahrscheinlich auch, dass das System recht erfolgreich ist im Ausland und dass es halt auch viele stört. Warum soll man es dann hier nicht auch machen?
Dein Fokus liegt ja nicht so sehr bei Auxmoney. Das ist ja so der Platzhirsch hier in Deutschland. Ja. Das liegt ja eher bei den ausländischen Anbietern. Du hast sie eben schon angesprochen. In welche investierst du denn?
Ja, momentan bin ich bei drei unterwegs. Das ist Bondora, Mintos und Twino. Und ich habe eigentlich bei Auxmoney aufgehört, ab dem Zeitpunkt, wo die das Anlagekonto zur Pflicht gemacht haben. Mhm. Da bin ich dann zu Bondora übergewechselt, war da recht zufrieden und habe mich dann viel, viel mehr im Ausland umgeschaut. und habe halt gesehen, okay, irgendwie bieten die viel, viel mehr Rendite und mehr Möglichkeiten und bin dann da ja auch geblieben.
Das heißt, du hast nur noch die Restkredite dann bei Auxmoney und die lässt du dann auslaufen.
Genau, das wird noch eine Zeit lang dauern, aber genau, die lasse ich auslaufen und ja, im Ausland sehe ich halt viel, viel mehr Möglichkeiten, auch was die Sicherheit angeht übrigens, auch wenn sie es blöd anhört, aber Twino beispielsweise und Mintos, die haben ja die sogenannten Rückkaufgarantien. Mhm. Das heißt, dein Kredit ist ja abgesichert, zumindest erstmal vordergründig. Das Risiko ist ja nur verschoben eigentlich. Aber auf jeden Fall kann dir als Privatinvestor da nicht viel passieren.
Teilweise haben die ja auch Sicherheiten wie ein Auto oder ein Haus, ne?
Genau, richtig. Bei Mintos kann man Immobilien hinterlegen. Da gibt es diesen sogenannten LTV, wo der Kredit dann halt beliehen wird mit dem Wert von der Immobilie. Und bei Twino beispielsweise sind komplett alle Kredite abgesichert mit der Rückkaufgarantie. Das heißt, wenn da ein Kreditnehmer in Zahlungsverzug kommt, ab 30 Tagen, wird der Kredit von der Plattform zurückgekauft. Und das funktioniert auch bisher wunderbar, muss ich sagen.
Ist die Frage, wie lange das haltbar ist, ne? Mhm. Also wenn da jetzt mal so einige Kredite ausfallen, dann sind die natürlich auch in der Pflicht, das aufzukaufen. Und das ist ja dann so wie bei einer Krise wie 2008 dann auch, dass irgendwann dann der Peak ist, wo es zu viel wird.
Genau das wird die interessante Sache sein, die es dann zu beobachten gilt, ja. Wobei hinter Twino steht das ein recht großes Unternehmen, was viele nicht wissen, aber bei anderen Plattformen, ich glaube drei bieten das momentan an, wird es vielleicht schwieriger werden, weiß ich nicht genau.
Die SEB steckt dahinter, oder? Mit einer Tochterfirma?
Ja, bei Twino steckt das Fintech-Unternehmen Finabay dahinter. Die haben diverse andere Unternehmungen noch. Ist auch ein recht bekanntes Unternehmen in dem Bereich. Von daher wollen wir mal schauen, was da so passiert. Bin gespannt.
Ja, ist sehr spannend. Und was du vielleicht nochmal erklären kannst, du hast da andere Mindestanlagesummen pro Kredit. Wie handhabst du das denn?
Meinst du jetzt die vom Anbieter vorgegeben sind?
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht. Also die sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Bei Twino sind es, glaube ich, 10 Euro, bei Bondora 5 und Mintos, glaube ich, auch 10. Also ich handhabe das so, dass ich das halt in dem Portfolio-Manager eingebe. Also ich habe damit eigentlich nicht so viel zu tun. Das ist ja das Schöne daran.
Ja, das ist sehr praktisch. Da kann man sich dann auf seine anderen Tätigkeiten wie Bloggen und so konzentrieren. Ne?
Zum Beispiel, ganz genau.
Ja. Ich habe letzte Woche dein Buch gelesen, was du gemeinsam mit Kolja Barkhorn geschrieben hast. Da geht es ja genau um das Thema Peer-to-Peer-Kredite und du erklärst auch die Plattform, du erklärst, worauf es ankommt und noch viel mehr. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das mit Kolja zusammenzuschreiben?
Ich glaube, weil wir uns recht zeitgleich mit P2P beschäftigt haben. Also wir stehen schon länger in Kontakt, weil ich ihn von seinem Strandfigur-Channel her kenne. Und ich hatte mich mit Auxmoney da schon beschäftigt und dann kam zufälligerweise seine Videoserie. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er mich damals angeschrieben hatte oder ich ihn, weil ich irgendwas gepostet hatte. Auf jeden Fall war dann ziemlich schnell klar, okay, lass uns doch ein Buch zusammen veröffentlichen. Und dann haben wir eine Themensammlung zusammen gemacht und ein halbes Jahr später war das Ding dann fertig. Also recht unspektakulär eigentlich.
Aber das läuft ja gut, das Buch.
Ja, also das läuft gut und ich denke mal, P2P ist auch ein spannendes Thema für viele, weil es dann noch recht unbekannt ist hier in Deutschland. Aber wenn du mal bei Amazon schaust, es gibt auch wirklich wenig Bücher, nämlich in der Form gar keins.
Ja, aber da sind wir ja wieder bei dem Thema, was hier in Deutschland ein Problem ist, nämlich Finanzen. Mhm. Also die Leute, die nehmen natürlich gerne einen Kredit auf. Das sieht man ja immer in den Elektronikmärkten mit der 0% Finanzierung. Aber so das Thema Kredit geben oder dann Geld anlegen, das ist ja dann häufig nicht so gern gesehen und auch nicht so angesagt, gerade bei jungen Leuten.
Das ist leider so, ja.
Ja. Und ich habe so zumindest das Gefühl, dass das Thema Peer-to-Peer-Kredite dann aber auch eher die Jüngeren dann wieder anspricht, weil es eine coole Plattform ist, ne?
Richtig. Das sehe ich auch in meinem Blog. Also da fangen halt viele Jüngere auch an zu investieren einfach. Ja, aber ich glaube, das zieht sich auch bei den Aktien, bei ihm in der Community durch. Da sind auch halt mehr die jüngeren Leute vertreten. Ich glaube, das kann man jetzt nicht nur unbedingt auf P2P beziehen. Hm. Fintech ist einfach was für Jüngere. Vielleicht auch.
Ja, definitiv. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch so ein Interesse bei Podcast-Interviews oder Artikeln über Fintech-Unternehmen. Ist nicht so groß, wie wenn wir jetzt zum Beispiel ein Gespräch haben. Das ist auch interessant, ne? Obwohl die Zielgruppe halt genau passen
kann. Okay. Das ist sehr, sehr interessant, ja. Wobei, ich weiß es nicht, zu was für Themen das immer sind. Also P2P ist ja jetzt im Gegensatz zu anderen Fintech-Dingen vielleicht schon ein bisschen bekannter. habe ich mal so das Gefühl.
Also es gibt ja dann noch Crowdinvesting, das ist auch ein Thema, wo du einige Leute dann mit locken kannst. Aber wenn man dann so andere Geschichten nimmt, was habe ich denn hier für Beispiele? Also diverse Fintech-Unternehmen, die dann so ein bisschen kleinteiliger sind, das ist dann halt nicht so interessant. Also teilweise diese Immobilien-Fintechs, so wie Zinsland, das ist halt nicht so attraktiv. Mhm. Aber ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Number 26. Das ist ja für die jungen Leute gemacht worden. Einfach weil das cool ist, ist es einfach, mhm, und man kann damit so ein bisschen angeben, auch mit sehr coolen Kreditkarte.
Na, was ich nicht so cool finde, ist, dass du, glaube ich, bei Real irgendwie an der Kasse Geld einzahlen musst, oder?
Du kannst da Geld einzahlen. Du kannst bei Butni oder Rossmann oder DM an die Kasse gehen und da Geld einzahlen. Aber das wird jetzt kostenpflichtig ab dem 3. Mai. Da zahlst du dann, wenn du über 100 Euro einzahlst, zahlst du dann Gebühren.
Okay, und wie zahlst du dann dein Geld ein?
Ne, du kannst ja trotzdem einzahlen, aber du musst dann halt eine Gebühr zahlen. Das wird dir dann abgezogen.
Also es gibt dann keine kostenfreie Methode mehr, Geld einzuzahlen?
Quasi. Bis 100 Euro schon, das ist kostenfrei und danach kannst du es halt überweisen. Also kannst du es ja von einem anderen Girokonto zum Beispiel überweisen.
Ja.
Das würde funktionieren. Jetzt kommen wir aber vom Thema weg. Erklär mir doch mal, wie man gut auf so einer Plattform wie Twino oder Bondora richtig diversifiziert.
Also richtig diversifizieren ist ja immer so eine Sache, ne? Also das liegt ja immer am persönlichen Risikoempfinden von einem selbst. Ja. Also du hattest, glaube ich, mal den Oskar Streiter bei dir im Interview.
Genau, das war, glaube ich, Folge 5 oder Folge 6, ganz am Anfang noch. Hm?
Genau, da ging es auch um P2P-Lending und der hat, glaube ich, von 1% geredet und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Marke. Mhm. Ja, das heißt, wenn du jetzt irgendwie, dann brauchst du so circa 100 Kredite in deinem Portfolio, ja, und da passt das schon ungefähr. Viele, gerade die amerikanischen Plattformen, die setzen die Diversifikation aber viel, viel höher an. Ich denke aber auch, man muss da die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Allerdings ist das auch tatsächlich nur für die Leute wiederum interessant oder die müssen sich um den Aufwand Gedanken machen bei der Diversifikation, die halt manuell investieren. Mhm. Wenn du jetzt automatisch investierst, wie ich das mache, ist das eigentlich völlig Wumpe. Also du hast ja keinen Mehraufwand, ob du jetzt auf 1000 Kredite diversifizierst oder auf 100. Ja. Das ist eigentlich kein Mehraufwand. Das ist echt das Geniale daran eigentlich auch.
Ja. Das heißt, wenn ich jetzt das erste Mal davon höre, von den Peer-to-Peer-Krediten und Interesse habe, was wäre denn so eine Minimumsumme, mit der ich anfangen kann, dort anzulegen?
Also anfangen kannst du ja theoretisch schon beispielsweise bei Bondora mit 5 Euro. Mhm. Aber du solltest dir schon irgendwie ein Zielportfolio festlegen, wo das du dann irgendwann mal sein möchtest mit deinen 100 Krediten. Beispielsweise, wenn man auf die Diversifikation geht, zum Beispiel 2500 Euro. Dass du dann 25 Euro pro Kredit quasi hast. Das wäre zum Beispiel eine Marke, die man sich setzen könnte. Mhm. Aber generell anfangen kannst du mit einem kleinen Sparplan, genau wie bei ETFs auch, aber halt viel, viel geringer, wenn du möchtest. Mhm. Also ich kenne auch viele, die das machen.
So, das klingt spannend. Das heißt, ich überweise mir das einfach, das auf dieses Peer-to-Peer-Konto, mhm, und dann investiert er automatisch für mich.
Richtig, sofern du das dann einstellst. Ja, das gibt es wieder Unterschiede von Anbieter zu Anbieter. Bei Bondora wählst du beispielsweise nur aus, ob du jetzt konservativ oder hast du drei Einstellungsmöglichkeiten, drückst dann einfach auf Start und los geht's. Bei den anderen hast du dann noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten, aber generell ist es das, genau. Und das bietet natürlich auch die Möglichkeit, dass man mit wenig Geld diese Plattform testen kann. Also du musst jetzt keine Tausende von Euro einzahlen, du kannst halt mit wenig Geld testen, ob das was für dich ist.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Du hast anfangs gesagt, du bist bei Auxmoney ausgestiegen, als die dieses Pflichtkonto eingeführt haben. Mhm. Warum bist du da ausgestiegen?
Ja, wir haben ja auch schon im Vorfeld drüber geredet. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie 1000 Konten haben möchte. Und da war jetzt halt die Hürde, okay, ich muss jetzt zur Post gehen, Postident machen. Und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Und da war halt Bondora gerade die nette Alternative. Dachte ich, das teste ich mal. Und das hat mir dann spontan einfach super gefallen. Und dann war das Thema Auxmoney für mich eigentlich auf dem Tisch. Nichtsdestotrotz ist es eine super Plattform für den Start. Also gerade, weil du halt auch steuerlich Vorteile hast. Also Vorteile im Sinne von, du kriegst halt eine Steuerbescheinigung und kannst die deiner Steuererklärung einfach beilegen und musst dir das nicht alles selber rausziehen. Mhm. Also für Anfänger ist die Plattform nach wie vor super.
Ja, die Erfahrung habe ich eben auch gemacht. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie läuft denn das mit den Steuern? Also bei Auxmoney und auch bei Lendico habe ich jetzt im Januar eine Steuerbescheinigung bekommen. Die habe ich einfach zu meinen Unterlagen gepackt und konnte das dann einreichen. Bei den ausländischen ist das ja nicht möglich, weil ich keine Steuerübersicht bekomme.
Nee, genau. Die interessiert das deutsche Steuerrecht ziemlich wenig. Und da musst du dir halt alles selber raussuchen. Das hört sich aber wilder an, als es eigentlich ist. Ja. Die haben alle solche Report-Funktionalitäten, wo du dann Haken setzen kannst. Ich möchte jetzt alle Zinsen aufgelistet haben. Da kannst du dir dann einen Report ziehen, kannst den als Excel-Datei runterladen und dann einfach deiner Steuererklärung beilegen. Das wird dann ziemlich müßig sein fürs Finanzamt. Ich habe das jetzt gerade selber gemacht, also die werden Spaß haben. Aber gut, ist ja erstmal nicht mein Problem, aber für erstmal, um die Zinsen zu ermitteln, ist es definitiv keine Hürde.
Zinsen ermitteln ist auch ein gutes Stichwort. Was ist denn XIR?
Genau, das ist der interne Zinsfuß. Ja. Das ist eigentlich eine Methode, wo du die Rendite von Investments sozusagen normalisieren kannst, weil du hast das Problem, dass jeder von diesen P2P-Plattformen, der zeigt dir eine tolle Renditezahl an, alles super, die ist dann auch meistens ziemlich hoch. Jede von diesen Plattformen nutzt aber eine andere Methode, um auf diesen Zinssatz zu kommen. Aha. Ja, und mit dieser XIR-Methode kannst du das halt alles normalisieren und hast halt einen Zinssatz, an den du dich auch halten kannst, der dann auch definitiv stimmt. Und diese XIR-Methode kannst du ja auch beispielsweise für andere Investments anwenden. Habe ich auch, glaube ich, mal einen Artikel drüber geschrieben, also.
Genau. Alles gut erklärt. Wie ist denn so deine durchschnittliche Rendite bei allen Plattformen? Hast du das mal ausgerechnet?
Ich habe es ja auf meiner Website rechts stehen. Jetzt über alle Plattformen hinweg kann ich es dir gar nicht sagen. Ich glaube, bei Bondora liege ich so bei knapp 15%. Mhm. Bin da unterm Durchschnitt. Also das hört sich jetzt komisch an, aber tatsächlich ist man unterdurchschnittlich mit 15% Rendite. Mhm. Und das fällt dann ab bis zu Auxmoney, bis auf 7% und 6% runter.
War das da bei Auxmoney denn ursprünglich mal höher bei dir?
Nein, das hat sich da so eingependelt. Wobei ich auch sehr, sehr viele, im Gegensatz zu den anderen Plattformen, sehr, sehr viel Verluste da habe, gerade in den Kreditscores, wo man denkt, okay, die sind jetzt eigentlich sicher. Also ich habe tatsächlich auch A-Kredite, die da ausgefallen sind und X-Kredite, die laufen ohne Probleme. Habe ich vielleicht ein bisschen Pech gehabt. Aber das beruht auch tatsächlich alles auf manueller Auswahl. Da habe ich ja nichts automatisch investiert. Also auch damit kann man halt Pech haben.
Ja.
Das ist halt wieder die Moral dahinter. Also man weiß halt nie, wofür die Leute wirklich das Geld einsetzen.
Ja, das Problem hat man immer. Und manchmal kann man es halt rauslesen. Also manchmal hast du da die Experten mit dem tollen Blondinenfoto und dem Text vom armen Mädchen, was dringend Geld braucht. Sowas gibt es natürlich auch. Oder Hamsterfotos oder Katzenfotos. Das sind natürlich dann Leute, denen würde ich jetzt nicht mein Geld geben.
Da habe ich auch so ein paar Experten. Da hatte, glaube ich, einer eine E-Mail-Adresse, irgendwas mit klaumi@weißichnicht.de. Das habe ich dann auch erst viel zu spät gesehen. Der hat noch nie eine Rate zurückgezahlt. Das hätte ich natürlich auch früher denken können, okay, dass der jetzt nicht vorhat, irgendwie groß meine Rendite zu erhöhen. Naja, gut. Aber nachher ist man immer schlauer.
Stimmt es eigentlich, dass du bei, ich weiß jetzt nicht, ob es bei Mintos war oder bei einer anderen Plattform, dass da teilweise die Adressen dann im Kreditvertrag drinstehen?
Bei Bondora war das teilweise ganz zu Anfang mal der Fall. Das ist aber inzwischen nicht mehr so. Also das wird dann auch noch im Buch in der nächsten Version korrigiert.
Ah, okay. Weil da bin ich nämlich bei dir im Buch drüber gestolpert. Weil das wäre ja hier in Deutschland eine Katastrophe, wenn dann auf einmal dann die Leute vor der Tür stehen und das Geld haben wollen.
Richtig, ja. Nein, das ist inzwischen da auch nicht mehr der Fall.
Okay. Wie siehst du denn die anderen deutschen Plattformen, also Lendico zum Beispiel? Hast du da eine Meinung?
Also ich habe mich mit den anderen deutschen Anbietern gar nicht mehr so stark beschäftigt und habe auch gar nicht vor, jetzt beispielsweise bei Lendico zu investieren, weil der Zinssatz, der da so angeschlagen wird, ist teilweise ja noch geringer als bei Auxmoney. Daher kommt es jetzt für mich nicht unbedingt in Frage. Was ist, glaube ich, noch ganz interessant, ist Crossland. Und da hat der Andreas von P2P-Anlage jetzt einen recht interessanten Beitrag zugeschrieben. Der sieht noch ganz gut aus, den würde ich vielleicht mal testen, aber ansonsten bin ich da eher eingestellt auf die ausländischen Plattformen, weil die halt einfach rentabler sind momentan.
Ja, ich merke das schon. Also Bondora mit 14% ist ja schon eine Ansage. Ne? Und ich habe bei Auxmoney zwar auch 12%, bei Lendico habe ich 5,5%. Also das ist echt überschaubar. Und da habe ich, ich glaube, 8 verzögerte Kredite von 20. Hm. Also da merkt man dann halt schon, ja, es läuft nicht ganz so toll.
Oh, das hört sich nicht gut an.
Okay. Aber gut, ich meine, die Summe, die ich da investiert habe, die kann ich verschmerzen zur Not, aber das ist für mich dann schon relativ schnell ein Zeichen gewesen, dass ich da weggehen sollte.
Ja, gut, wobei das ja erstmal nichts heißen muss. Verzug sind ja viele, also ich habe auch ständig irgendwelche Kredite in Verzug. Also muss man sich erstmal keine Gedanken machen, nur wenn es dann halt im Kasso ist, dann ist er halt weg.
Naja, Inkasso heißt ja nicht, dass es automatisch weg ist. Also ich habe jetzt bei Aux Money auch so einen Fall, der ist Inkasso. Da kommt es immer drauf an, wie gehen die dann davor mit dem Inkasso-Management.
Richtig, aber erstmal zieht sich das ja über ein Jahr oder so hin oder vielleicht auch manchmal länger. Von daher schreibe ich die Investitionen, die ins Inkasso wandern, erstmal für mich ab.
Ja, wobei ich habe halt auch schon Kredite bei Lenico, die sind über 90 Tage verzögert. 3 Stück, glaube ich. Also das ist ja dann schon ordentlich, das im Verzug.
Ja. Da kann man dann schon mitrechnen, dass sie dann wahrscheinlich auch ins Inkasso wandern.
Ja, also deswegen, also der nächste Schritt ist entsparen bei Lenico und das dann investieren in, ich glaube, Mintos ist die Plattform meiner Wahl.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch derzeit meine beliebteste Plattform.
Ja. Einfach, um das mal zu testen.
Genau, du hast halt auch super viele Einstellmöglichkeiten. Du hast viele Länder, wo du investieren kannst und viele Kreditarten. Kann ich nur empfehlen.
Dann lass uns mal Butter bei die Fische tun. Muss ich das Thema Privatkredite genauso emotionslos angehen wie meine Aktienanlagen?
Ja, also solltest du auf jeden Fall, also so wie jedes Investment, wenn möglich, emotionslos sehen. Auch wenn das schwer ist. Und vor allem wird es schwer, wenn du halt manuell investierst. Das ist halt auch nochmal so ein Punkt, der ganz klar für das automatisierte Investment spricht. Ja. Du brauchst halt nicht reinschauen. Du schaust am Ende des Monats rein, wie es so steht. Und ob du da an deinem Portfolio-Manager irgendwas anpassen möchtest. Und ansonsten lässt du das Ding einfach laufen. Also ja, auf jeden Fall emotionslos.
Jetzt ist es ja so, dass die Peer-to-Peer-Kreditanbieter immer mehr auch von institutionellen Anbietern genutzt werden. Man sieht es bei Aux Money, dass da immer mehr größere Unternehmen dann reingehen und investieren. Und ich glaube, bei den anderen ist es auch so. Wie würdest du das sehen? Heißt das, dass der Markt in den kommenden 5 Jahren eine richtig gute Alternative wird für den Aktienmarkt?
Also da kann man sich immer ganz gut die USA als Vorlage nehmen. Mhm. Da ist das schon ziemlich gang und gäbe, dass da große Unternehmen auch rein investieren. Ja. Beispielsweise Berkshire Hathaway investiert auch in P2P-Kredite und die bieten jetzt sogar eine P2P-Versicherung an. Das heißt, du kannst dann als Anleger, ich weiß gar nicht, ob das schon gestartet ist oder jetzt startet, kannst dann deine P2P-Kredite halt nochmal über eine extra Versicherung absichern lassen gegen Ausfall. Und da sind die aber schon wieder auf dem Weg zurück. Da habe ich, glaube ich, letztens auch mal was bei Facebook zugepostet. Das hat nichts mehr viel mit Peer-to-Peer-Lending zu tun, sondern das nennt sich dann Marketplace-Lending. Und die wollen jetzt wieder so ein bisschen zurück zu dem klassischen Peer-to-Peer-Lending, um das halt nicht aus den Augen zu verlieren. Dass da jetzt nicht zu viele von diesen großen Unternehmen einfach reingehen und den kleinen Leuten quasi die Kredite wegkaufen.
Okay.
Aber das ist nämlich das Problem, was eigentlich dahinter steht dann.
Wie läuft es denn in den USA und in England? Da ist der Markt ja um einiges größer als hierzulande.
Ja, also Amerika ist natürlich tatsächlich extrem. Aber da sieht man halt auch nur jeden Monat wieder die Rekordzahlen, dass es da halt auch nach oben geht.
Das heißt, in 2 Jahren haben wir dann den Boom auch in Deutschland?
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht genau sagen, aber kann auf jeden Fall gut sein. Also man sieht ja in Europa erreichen wir jetzt auch Monat für Monat Rekordzahlen. Ja. Der Andreas macht da immer so ein ziemlich cooles Sheet bei p2p-anlage.de, wo er die ganzen Anbieter aufführt und auch aufzeigt, was die so für Gewinne machen und das Gesamtvolumen in Europa. Mhm. Und da sieht man auch ganz klar, dass da pro Monat diverse Plattformen dazukommen. Ich glaube, wir haben jetzt in Europa über 70, fast 80. Mhm. Und das Wachstum ist schon enorm. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wann jetzt mal die erste p2p-Plattform vielleicht mal baden geht. Mhm. Das wäre auch mal ganz interessant.
Ja, das wird auf jeden Fall kommen, ne?
Ja, genau. Und aber wir sind ja noch ein recht kleiner Markt eigentlich, wenn man in China sieht, die haben 2000 Plattformen und einen recht unregulierten Markt. Also da ist es halt an der Tagesordnung, dass da mal eine Firma pleite geht. Ja. Da wollen wir mal gespannt sein, wie das hier so läuft.
Ja, das Problem hierzulande ist ja, das sieht man zum Beispiel auch bei den ganzen Robo-Advisern, die ähneln sich dann alle irgendwann zu sehr. Und du kannst sie gar nicht mehr unterscheiden. Und das wird dann auf lange Sicht dann eben auch ein Problem. Und man sieht es ja auch, Lendico hat nicht die Kunden an Land ziehen können, wie gedacht.
Ja, aber wenn du mal siehst, im Baltikum, die sind ja sehr, sehr erfolgreich, diese P2P-Plattform. Ja. Wenn du mal schaust, was die so anbieten mit ihren Rückkaufgarantien und die sind alle halt in den Top 20 dabei. Also man kann sich schon absetzen, indem man irgendwas anbietet, was die anderen halt nicht haben. Und ich denke, solche Plattformen werden sich dann im Endeffekt auch durchsetzen.
Ja, wobei, so weit sind wir ja halt noch nicht. Also Estland ist ja, was technische Sachen angeht, Deutschland um Jahre voraus.
Das ist richtig. Ja.
Und ich bekomme halt immer wieder zu hören, wenn ich das dann mal auf den Tisch werfe, ja, ihr könnt auch in Estland in Peer-to-Peer-Kredite investieren. Da kommt dann immer, oh, Ostblock, oh, gefährlich. Aber Estland hat ja mit der digitalen Staatsbürgerschaft und allen möglichen anderen Sachen so viele coole Sachen da schon umgesetzt. Das ist schon enorm.
Ganz genau, ja. Das erfahre ich auch durch den Citizen Circle immer wieder, dass da halt echt geniale Sachen unterwegs sind. Und wir denken halt immer noch, ja, die können noch nicht mal Feuer machen.
Schlimm, oder? Eine spannende Sache. Bloß, wenn ich jetzt mal so überlege, der deutsche Markt wird sich ja dann gar nicht so extrem entwickeln, wenn sie jetzt alle von den deutschen Plattformen weggehen und dann in Bondora und Co. investieren.
Das ist richtig. Aber ich glaube, der Großteil wird schon, wie du sagst, fast Angst davor haben, im Ostblock irgendwas zu investieren. Also bei meinen Arbeitskollegen ist es ähnlich, wenn ich denen was erzähle von im Baltikum investieren, die schlagen auch die Hände beim Kopf zusammen. Ja. Ich glaube, deswegen gibt es immer noch genug Leute, die hier einfach investieren werden.
Ja, ich glaube, ich muss mal die Folge von Tim Chimoy aus dem I Love Mondays Podcast verlinken, wo es um die digitale Staatsbürgerschaft geht. Ist ja gerade bei digitalen Nomaden so ein Riesenthema, dass man einfach in der EU gemeldet ist. Und das kann man halt über Estland machen. Und ich fand das Thema sehr, sehr spannend, weil es auch ein bisschen zukunftsträchtig ist, ne?
Ja, genau. Ich glaube, da gibt es noch einen coolen Blog, den du verlinken kannst, und zwar staatenlos.ch. Da geht es halt genau darum, wie du halt dich ja in anderen Ländern einfach melden kannst, um halt gewisse Steuervorteile zu haben, legale Steuervorteile.
Hm. Stimmt, da habe ich auch mal ein Interview gehört. Das werde ich auch mal da reinpacken in die Shownotes. Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir das Thema Privatkredite dann mal abschließen. Interessant ist die Tatsache, dass immer mehr Unternehmen hier auch Anteile kaufen von Kreditplattformen, zum Beispiel ProSiebenSat.1. Woher kommt das, würdest du sagen?
Naja, die sehen halt auch, dass es da vorwärts geht und wollen natürlich ein Stück vom Kuchen abhaben. Mhm. Deswegen hängen die sich da halt dran. Und nichts anderes passiert da in den USA auch.
Ja. Aber da gab es noch andere News, oder? Also das mit ProSiebenSat.1 hattest du, glaube ich, auch gepostet.
Ja, richtig. Auf welche News willst du jetzt noch, oder spielst du jetzt noch an?
Weiß ich nicht, also das ist mir im Kopf geblieben.
Du meinst die institutionellen Anleger?
Ja, genau.
Genau, da ist es ja so, dass halt von diesen institutionellen Anlegern Kredite gekauft werden und teilweise die werden in Bonds wieder verpackt und dann wieder verkauft, weiterverkauft. Wo man halt quasi in so einem Fonds investieren kann, der halt aus P2P-Krediten besteht. Ja, das ist quasi die andere Linie, aber da habe ich mich jetzt noch nicht so informiert, dass ich jetzt sagen könnte, okay, das lohnt sich jetzt da zu investieren.
Das klingt auch schon wieder nach Schabernack, weil wahrscheinlich hast du da wieder horrende Fondsgebühren.
Ja, genau, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt dabei. Aber Leute, die dann wahrscheinlich nicht informiert sind, die werden auch da rein wieder investieren.
Sehr spannend. Dann haben wir eine Frage gehabt, auch unter deinem Artikel zur ethischen Geldanlage. Und zwar von
Dummerchen.
Genau, von Dummerchen. Und er hat nämlich gefragt, wir sollten die Frage mal klären, wie viel Prozent meines Vermögens sollte ich in Privatkredite investieren? Eher viel für die Rendite oder eher weniger wegen des Risikos? Wie handhabst du das?
Ja, also ich bin aufgrund meiner Investmentvorgeschichte halt ein recht risikoträchtiger Mensch. Aha. Deswegen halte ich das relativ hoch.
Ja.
Also ich halte das mal so, dass ich mich jetzt am Aktienmarkt orientiere. Das heißt, wenn der relativ hoch steht, investiere ich mehr in P2P und auf der anderen Seite investiere ich halt mehr in ETFs oder Dividendenaktien. Mhm. Aber die Entscheidung muss halt jeder für sich treffen. Also P2P ist natürlich, sage ich, eine Risikoklasse.
Ja.
Allerdings diversifiziert sie halt das Gesamtportfolio doch ganz gut.
Mhm. Das heißt, wie viel Prozent investierst du?
Momentan liegt das, glaube ich, bei ca. 20%.
Das ist schon ordentlich.
Das ist ordentlich, ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Renditekicker.
Wenn du solche Plattformen wie Bondora nutzt, auf jeden Fall schon, ja.
Also bei mir ist es so, ich habe das mal ausgerechnet, 3%. Was okay. Aber auch daran liegt, ich habe, glaube ich, bisher nur in die beiden Plattformen investiert, um mal zu gucken, wie es läuft. Ich will das sukzessive jetzt auch noch weiter erhöhen. Aber Maximum sind da schon 7-8% und dann bin ich auf einer Ebene mit meinen Immobilien-ETFs.
Also ich werde da auch nicht jetzt unendlich rein investieren, weil ich möchte halt auch nicht bei einer Plattform jetzt, keine Ahnung, Hunderttausende von Euro liegen haben, weil wenn die dann mal wirklich wegfällt, dann möchte ich da ehrlich gesagt nicht hinterherlaufen. Und man weiß ja jetzt nicht hundertprozentig, was dann passiert. Von daher gilt es dann eher, kleinere Portfolien bei mehreren Anbietern aufzubauen.
Also klein ist ja dann immer abhängig vom Gesamtvermögen, was man hat.
Richtig.
Aber da sollte man dann eben schon gucken, dass man trotzdem zwischen 50 und 100 Kredite dann investiert hat, um einfach diese Plattform ordentlich diversifiziert zu haben.
Richtig, genau.
Super, dann haben wir das ja auch geklärt. Du hast eben schon gesagt, du legst dein Geld auch ordentlich an der Börse an, neben den Privatkrediten. Bist du da eher aktiv oder passiv unterwegs?
Auch 100% passiv sozusagen. Also ich habe mir da das Weltportfolio von Emcomma auch vorgenommen, ja. Und habe allerdings den Aktienanteil doch deutlich gegenüber dem Originalportfolio erhöht, weil ich ja jetzt noch relativ jung bin und auch mir ist das Risiko bewusst, was ich da eingehe. Von daher bin ich da mehr risikoreich unterwegs und nehme dann lieber die Rendite mit, sofern die denn eintritt.
Das sollte man dann natürlich auch machen, also gerade bei diesen Anleihen-ETFs, da ist die Rendite momentan ja echt überschaubar. Also ja. Ich habe da jetzt auch schon ein paar etwas länger im Portfolio und da passiert nicht viel, außer jetzt der Tesoriero.
Ja, dazu muss ich noch was sagen. Also ich achte eigentlich drauf, dass meine Fonds alle ausschüttend sind, halt weil es auf meinem Blog auch um das passive Einkommen geht und weil ich das ja auch mit dem P2P-Krediten erreichen möchte. Und da lege ich halt den Fokus drauf, dass ich da entsprechend das Einkommen nebenher habe.
Und aktive Geldanlage schreckt dich einfach ab, weil du zu viel Zeit da investieren musst?
Ja, genau. Mittlerweile schon, ja.
Okay. Aber hast du mal aktiv angelegt?
Ja, ich habe mal aktiv angelegt, allerdings auf einem anderen Gebiet. Und zwar komme ich tatsächlich aus den Sportwetten. Da habe ich damals angefangen, aktiv zu investieren. Aha. Allerdings jetzt nicht bei einem normalen Buchmacher, wie man das so kennt, sondern es gibt auch da solche Sportbörsen. Betfair, sagt ihr vielleicht was? Ja. Und da habe ich damals eine Strategie gehabt, die auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Lange, lange Zeit. Aber dann wurde Betfair irgendwann in Deutschland mal gesperrt. Da war das Thema für mich eigentlich auch erledigt, weil bei Buchmachern gab es halt nur Verlierer und da wollte ich jetzt nicht unbedingt zugehören. Ja. Aber das Risiko ist daher am Aktienmarkt für mich persönlich überschaubar. Wenn man einmal vierstellig im Fußballspiel verloren hat, dann sind Aktien kein Problem mehr.
Okay. Na, bei mir hat das ja komischerweise auch mit den Sportwetten angefangen und dann hatte ich auch das war zur Zeit der WM 2006, da habe ich damit angefangen, also bevor ich überhaupt noch in Aktien investiert hatte oder Fonds. Mhm. Und da habe ich dann auch ordentlich Geld gewonnen und habe es dann aber gleich wieder verspielt und dann noch ein bisschen mehr und dann habe ich mir gesagt, nie wieder. Und seitdem halte ich mich auch dran.
Das war bei mir nicht so. Also ich habe da mit dir wirklich jahrelang Geld verdient nebenher. Und war zum Schluss tatsächlich auch so weit, dass ich mein Gehalt fast damit ersetzen konnte. Allerdings zu einem hohen Preis, nämlich ich habe, weiß ich nicht, 4 Stunden abends die Analysen für den nächsten Tag gemacht, plus dann auch noch Live-Wetten davor sitzen. Also das war eine unfassbare Anstrengung, aber es hat sich halt gelohnt. Aber ich war halt auch froh, als es dann zu Ende war.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil das ist ja schon das Gleiche wie jetzt mit unseren Blogs und dem ganzen Kram, der dazugehört, nur dass wir damit nicht so viel verdienen.
Ja, ist richtig. Und das Herz schlägt auch nicht so hoch.
Was ja nicht schlecht ist.
Definitiv, ja.
Dann lass uns doch darüber noch ein bisschen sprechen. Also du hast ja gesagt, du bist Buchautor. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber du bist auch immer mehr Online-Unternehmer. Und du hast eingangs gesagt, du hast auch ein neues Projekt in der Mache und bist auch im Citizen Circle aktiv. Mhm. Was ist denn der Citizen Circle und welches Projekt hast du denn in Planung?
Also der Citizen Circle, das ist so eine Gemeinschaft für ortsunabhängige Unternehmer. Mhm. Da bin ich über den Tim Chimoy, da hast du ja auch schon mal einen Podcast gehabt, genau. Drauf gekommen. Und eigentlich hatte ich gar nicht vor, da einzutreten, aber er hat mir halt so gut gefallen, auch in seinem Podcast und wie er das alles gemacht hat, dass ich da eingetreten bin. Und ich muss echt sagen, das hat sich gelohnt. Da bin ich auf so viele neue Ideen gekommen. Und auch dieser Shop, den ich jetzt vorhab, zu launchen am Wochenende, der basiert halt eigentlich auch ja größtenteils auf der Idee von einem Mitglied des Citizen Circles. Und ja, da bin ich mal gespannt, was da noch so in Zukunft passiert. Ich habe auch noch diverse andere Ideen, aber man braucht natürlich als Sidepreneur, das heißt ja selber, auch ein bisschen die Zeit, das umzusetzen.
Ja, aber du bist nicht ortsunabhängig?
Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht, allein schon deswegen, weil ich ja auch einen Sohn habe, einen kleinen, und der halt auch oft hier ist. Von daher geht das nicht so ganz mit der Ortsunabhängigkeit. Allerdings ist das natürlich langfristig irgendwann mal das Ziel, ja. Hm.
Ich glaube, du willst auch irgendwann demnächst nach Südostasien, oder?
Ja, genau. Richtig, im Sommer setze ich mich da 1,5 Monate ab und werde dann mal ein bisschen rumreisen, um mir mal das Leben so anzuschauen, wie das so sein könnte, wenn man das denn mal macht. Ja, es steht aber immer noch ein bisschen im Vordergrund, dass es eine Urlaubsreise ist und keine Arbeitsreise.
Das heißt, da willst du dann nicht groß am Blog und sonstigen arbeiten?
Ich hoffe, dass ich da auch Artikel releasen werde. Allerdings werde ich die natürlich schon vorproduzieren. Hm. Von daher werde ich dann nur noch aufs Knöpfchen drücken und vielleicht mal eine E-Mail beantworten. Ja. Aber jetzt aktiv am Strand zu sitzen, um Artikel zu schreiben, werde ich wahrscheinlich nicht.
Wobei, das ist ja immer so das gängige Bild vom digitalen Nomaden, ne? Was sie gerne auch immer wieder präsentieren.
Ja, ich glaube, das ist nicht so ganz richtig. Nee. Also ich glaube, die Jungs tun schon ganz gut was.
Ja. Aber es kommt halt immer so rüber und wenn man sich die Fernsehbeiträge so anschaut oder auch auf den Blogs die Bilder, dann präsentieren sie sich schon ganz gern so mit ihrem MacBook am Strand und in der Liege, aber die Arbeit, die dahinter steckt, die ist schon enorm. Das habe ich ja jetzt auch mitbekommen von diversen Leuten.
Na, also ich frage mich immer, ob das wirklich von denen so gewollt ist oder ob das dann wirklich von den Fernsehsendungen vielleicht doch ein bisschen inszeniert ist.
Ja gut, wenn die bei Facebook jetzt so ein Bild haben, dann kommt es eher von denen, aber du hast schon recht. Also die Zeitungen und auch die Fernsehsender, die wollen das natürlich auch so haben.
Hm. Man muss natürlich auch sagen, das weißt du ja wahrscheinlich mit deinem Blog auch, wenn man für irgendwas richtig brennt, dann stört einen das auch nicht, wenn man an den tollsten Orten der Welt irgendwie dafür arbeitet, Tag und Nacht, dann macht man das einfach gerne.
Na gut, ich bin über meine Butze hier noch nicht hinausgekommen.
Prost. Okay, aber das kann ja vielleicht noch kommen.
Gut, das ist das Ziel. Ich meine, das brennt ja in mir auch, dass ich eben das auch machen möchte. Erst so eine kleinere Testo, wie du sie jetzt machst und dann mal schauen, ob mir das zusagt und was dann passiert. Aber wann das ist, das kann ich ja jetzt auch nicht sagen.
Mhm. Also ich finde es halt auch einfach egal, genial, so aus dem Nichts irgendwas zu erschaffen. Allein schon diesen Spreadshirt-Shop, den ich jetzt release, ja. Diese Designs, die habe ich komplett outgesourced. Und das ist halt einfach aus dem Nichts irgendwie erschaffen. Das ist halt einfach toll. Ja. Also ich mache allerdings immer vor dem Hintergrund, dass es irgendwas mit mir selbst zu tun haben muss. Das heißt, ich könnte jetzt nicht irgendwelche Artikel bei Amazon verkaufen, irgendwelche Hundebürsten oder sowas, wo ich jetzt keinen Bezug zu habe, nur um damit Geld zu verdienen. Also auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, aber das Geld steht bei mir nie im Vordergrund.
Das heißt, was hat dieser Spreadshirt-Shop mit dir persönlich zu tun?
Ja, weil der Ideengeber ist mein kleiner Sohn. Mhm. Der ist 4 Jahre alt, also ist quasi mein Geschäftspartner, also ohne Witz.
Okay.
Und er hat manchmal so Wortkreationen, die ich dann halt auf T-Shirts verewigen möchte.
Ja.
Und von daher ist er eigentlich die treibende Kraft dahinter.
Okay, und wann geht der Shop online?
Jetzt am Wochenende.
Das heißt, den kann ich auch gleich verlinken.
Genau, es ist dann www.smart-tiddler.de, T-I-D-D-L-E-R. Und Tiddler steht dann halt für Knirps, so übersetzt smarter Knirps, wenn man so möchte.
Na, da bin ich ja mal gespannt. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass es ordentlich läuft. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Das ist es auch. Und ich hoffe auch, die weiteren Projekte, die ich dann noch so vorhabe, die werden genauso spannend werden.
Das heißt, da bist du noch weiter am Plan?
Ja, natürlich. Also momentan bin ich halt so ein bisschen... Ich versuche halt viele Sachen auszuprobieren einfach. Dieses Amazon FBA, jetzt mit diesem Hundebürsten-Thema nochmal zurückzukommen, das interessiert mich halt auch sehr. Mhm. Aber halt jetzt vielleicht keine Hundebürsten, sondern irgendein Artikel, der einen halt auch interessiert. Aber da muss man mal schauen, was da so abgeht. Aber auch da ist der Citizen Circle wieder echt eine super Informationsquelle. Mhm. Also ich da halt auch meistens viele Leute in diesen Masterminds zusammenschließen, das kennst du ja auch. Genau. Ich glaube, der Sidepreneur bietet ja auch sowas an, ne? Die Mastermind-Groups.
Ja, da bin ich ja auch drin.
Und das ist echt genial, wenn sich so ein kleiner Personenkreis zusammenschließt, um halt irgendwas so aus dem Nichts aufzuziehen. Das ist super.
Ja, ich merke das halt auch bei mir und vor allem dieses Feedback ist halt wichtig, dass man sich auch mal austauscht, weil das kann sich jetzt vielleicht kaum einer der Hörer vorstellen, aber es ist tatsächlich so, man lebt ja als Blogger, Podcaster in so einer Glocke und alle um einen herum interessiert es nicht so wirklich.
Und absolut gar nicht, ja,
nee, genau. Und da kann man noch so viel reden und auch sagen, ja, guck mal, ich habe hier einen Preis gewonnen. Das interessiert die nicht. Und auch beim Thema Finanzen, wenn ich denen irgendwas sage, nee, interessiert mich nicht. Und irgendwo brauchst du dann halt diesen persönlichen Austausch. Also nicht dieses per E-Mail oder per Facebook, sondern dass man, so wie wir jetzt miteinander spricht oder dass man sich dann auch mal trifft und irgendwas ausarbeitet, so wie ich das mit Albert gemacht habe.
Mhm. Also du brauchst halt irgendwen, der auf deiner Wellenlänge dann ist. Ja, genau. Die findest du halt in deinem normalen Umfeld findest du halt eher selten digitale Nomaden.
Ja, es sei denn, die kennst du schon länger.
Richtig, ja. Richtig. Ja, bei mir ist es halt genauso. Also ich habe auch niemanden in meinem Umfeld, den ich da, mit dem ich da wirklich reden kann. Deswegen ist der Citizen Circle halt echt eine super Anlaufstelle dafür. Ja. Und wenn ich denen irgendwas erzähle, dass ich jetzt im Internet Geld verdiene, dann habe ich immer das Gefühl, die denken, ich verkaufe Drogen oder so. Weil das halt so, so unwirklich für die ist. Ja, die können sich nicht vorstellen, wie man da Geld verdient. Ja. Und das ist halt echt schon genial.
Ja, gerade auch bei der älteren Generation. Also bei meinen Großeltern, die können sich das gar nicht vorstellen, dass man mit sowas Geld verdienen kann.
Richtig, ja. Genau. Über einen Affiliate-Link, der irgendwie getrackt wird, wo auch immer, das ist für die nichts.
Nee, ich meine, das kannst du auch schlecht verargumentieren, aber damit wirst du ja auch nicht reich mit den Affiliate-Links.
Richtig, richtig.
Das ist nur ein nettes Zubrot dann am Ende.
Genau, ja, als digitaler Nomade ist es ja oft so, dass man halt viele passive Einkommensquellen hat, die dann letztendlich halt das Grundeinkommen sichern.
Ja. Ja, gerade das macht das auch so spannend. Man muss sich ja selber auch immer herausfordern, dann neue Sachen zu produzieren, so wie du das jetzt auch machst, einfach um dann noch eine weitere Quelle zu haben. Aber letztendlich kannst du nicht von einer Quelle leben.
Genau, richtig.
Ja, aber ist es bei dir auch so, du schwärmst ja jetzt von dem Citizen Circle, dass du, seitdem du Blogger bist und auch viel im Internet jetzt arbeitest, dass du so viele spannende Leute kennenlernst, die du sonst in der Disco oder in Pub oder was weiß ich wo gar nicht kennengelernt hättest?
Ja, definitiv. Also hätte mir das letztes Jahr einer gesagt, dass ich jetzt hier irgendwie beim Podcast bei dir bin. Ja, also ich hatte ja im November erst irgendwie in der Nacht dran gedacht, okay, ich könnte mal einen Blog releasen zum Buch. Ja. Und ich hatte das auch total unterschätzt. Also allein schon erstmal die Arbeit und auch, wen ich dadurch alles kennenlerne. Ja. Und dadurch haben sich so viele Möglichkeiten ergeben. Aber man muss halt auch echt immer bedenken, so ein Blog macht richtig viel Arbeit. Also das hätte ich auch niemals gedacht.
Das unterschätzen die meisten. Also die meisten denken, ja, ich schreibe mal dann einen Artikel und dann zwei und mal gucken, wie es läuft. Und vielleicht habe ich ja dann schon 2000 Besucher, aber der Weg dahin ist schon krass und man muss auch viel aufgeben. Aber ich finde, genau wie du gesagt hast, das lohnt sich absolut. Also das gibt mir halt ein komplett anderes Lebensgefühl als vorher.
Mhm, genau, das ist bei mir ebenso. Und vielleicht an alle, die einen Blog starten wollen, was bei mir sehr, sehr gut funktioniert hat, ist halt diese Zusammenarbeit mit dem Kolja. Also es muss jetzt nicht der Kolja sein, aber man braucht halt einen Influencer, der einen dem Start so ein bisschen leichter macht. Ansonsten kann es halt passieren, dass du echt ein Jahr lang bloggst und irgendwie nur 1000 Besucher auf deiner Seite hast. Und so fängst du halt an und hast irgendwie schon deine 10, vielleicht 20.000. Diesen Start, das vereinfacht es halt, wenn du halt irgendwen hast, der schon bekannter ist.
Das ist lustig, bei mir war es ja auch Kolja, ne? Der war ja auch mein erster Podcast-Gast. Und ah, okay. Da schließt sich dann wieder der Kreis.
Ja, super. Das ist cool, ja, der Businessmaker.
Der Businessmaker, so sieht's aus. Und das war auch ein schönes Schlusswort für den regulären Teil. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde gequatscht. Legen wir mal mit dem Word Shuffle los. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe. Du hast im Vorfeld schon gesagt, dass dir ein bisschen Angst und Bange ist vor den Begriffen, aber das ist alles ganz harmlos.
Das heißt, genau, ich habe ja gesagt, ich bin der unspontanste Mensch, den ich kenne.
Ja, das kriegen wir aber hin. Du warst ja jetzt auch spontan. Das heißt, ich nenne die Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich wette, du kannst ganz viel zu den Begriffen sagen.
Bin gespannt.
Beginnen möchte ich mit Mentalismus.
Mentalismus, ja. Das ist ja ein Bestandteil des Titels von meinem ersten Buch. Da bin ich drauf gekommen, weil ich mich damals von meiner Frau getrennt habe, 2000, ich weiß gar nicht, wann war es, 3 Jahre ist es, glaube ich, her. Und darüber bin ich an das Master-Key-System gestoßen. Das ist so ein bisschen Gesetz der Anziehung etc., Esoterik. Also ich bin ein sehr rationaler Mensch, habe mit dem Zeug eigentlich nichts am Hut.
Okay.
Aber man kann halt auch nicht verneinen, dass so ein paar Dinge daraus einfach funktionieren, weil es halt auch motiviert etc. Und darüber hinaus habe ich halt auch ältere Bücher gelesen, also wirklich alte Bücher, die schon teilweise 100 Jahre alt sind. Und habe halt gedacht, okay, irgendwie muss man die wieder der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und das Gesetz des Mentalismus von dem Viktor Sekno, das war das erste Buch, das ich dann halt übersetzt und neu verlegt habe einfach, um halt auch mal Erfahrung zu sammeln im Self-Publishing und halt auch das Werk halt wieder zur Verfügung zu stellen. Das war schon ein echt cooles Projekt. Da gab es ja danach noch ein zweites Buch. Und das war halt der Grundstein dafür, dass ich halt auch jetzt das dritte Buch und die weiteren Projekte veröffentlicht habe.
Verkaufen sich die Bücher denn gut?
Die ersten beiden nicht, weil ich dafür auch nie aktiv Werbung getrieben habe. Also ich werde jetzt noch ein drittes veröffentlichen, zusammen mit einem Kollegen. Das wird jetzt auch schon im Mai sein. Und dann überlegen wir, ob wir, wir haben eine eigene Firma zusammen, die heißt Vergessene Werke, ob wir darüber dann halt tatsächlich weitere solche Bücher veröffentlichen und auch eventuell mehr vermarkten. Ja. Weil die Bücher, diese alten, die sind ja rechtefrei, je nachdem, ob der Autor tot ist, wie lange er tot ist und ob er seine Rechte dann halt an irgendwen vererbt hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du diese Bücher halt übersetzen oder auch nicht übersetzen und halt komplett neu verlegen. Das haben wir halt gemacht. Und das hat halt das Potenzial, dass man das noch auf viele weitere Werke ausweiten kann. Schon ein geniales Thema.
Ja, das klingt auch sehr spannend, vor allen Dingen, weil es überhaupt nichts mit P2P-Krediten zu tun hat.
Nee, aber das ist oft so, dass meine Projekte sehr weit auseinanderlaufen. Aber das ist halt immer nach persönlichen Interessen, hatte ich ja eben gesagt, dass die Projekte immer irgendwas mit mir zu tun haben müssen. Und diese Übersetzungsprojekte, das war so schweineviel Arbeit. Und hätte ich das wegen dem Geld gemacht, dann hätte ich nicht ein Wort davon übersetzt, wirklich. Also deswegen, das habe ich einfach nur für mich gemacht und dann mal schauen, was da noch so kommt.
Das heißt, du hast es vom Englischen ins Deutsche übersetzt?
Richtig. Mhm. Genau. Und das für alle, die da Lust drauf haben, es ist viel, viel mehr Arbeit, so ein Buch zu übersetzen, was zumindest für mich, als selbst ein Buch zu schreiben. Das hätte ich auch nie gedacht. So, man muss, gerade wenn das so ein altes Englisch ist, man muss so oft Korrektur lesen und das Verständnis wirklich treffen. Ja. Das ist unfassbar schwer. Also dann lieber ein eigenes Buch schreiben.
Guter Tipp. Der nächste Begriff ist Krafttraining.
Krafttraining. Ja, meine absolute Motivationsquelle. Mhm. Ich gehe 3 bis 5 Mal die Woche trainieren, auch in der Nacht. Ist mir eigentlich egal, Hauptsache ich gehe trainieren.
Oha.
Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen Entspannung für mich. Also es ist, du schaltest halt komplett das Hirn ab und es gibt halt eigentlich nur dich und das Eisen, wenn man so möchte, und vielleicht Rockmusik.
Okay.
Und das ist halt schon genial und daraus ziehe ich halt meine Energie. Also viele Leute verstehen das immer nicht, dass ich da so aus bin auf das Trainieren, aber es ist halt meine Motivationsquelle.
Das heißt, du bist jetzt bei McFit, wo man 24 Stunden trainieren kann?
Ja, genau, richtig. Ich bin gewechselt zu MaxFit, weil mein damaliges Fitnessstudio hat ein Heidengeld gekostet, 70 Euro im Monat. Und die hatten dann sonntags so Öffnungszeiten von 10 bis 15 Uhr, wo man dann wirklich mal Zeit hat. Und ich denke einfach, ein Fitnessstudio muss genauso flexibel sein wie ich. Ja. Und heute ist der nächste Trainingstag, heute Nacht gehe ich wieder um 12 Uhr wahrscheinlich.
Um 12 Uhr?
Ja, das ist halt immer schön leer und dann kann man sich schön austoben.
Oha, du hast meinen Respekt. Also das würde ich jetzt nicht hinbekommen, aber ist bei mir ja genauso. Und ich hatte jetzt im März einen Monat, wo ich nicht ins Fitnessstudio gehen konnte, weil das abgerissen wurde, im Fitnessstudio. Und ich mich noch nicht entscheiden konnte, in welches ich jetzt gehe. Jetzt habe ich mich entschieden und ich habe richtig gemerkt, wie mir das gefehlt hat. Vor allem, ich war geistig völlig überlastet durch diesen ganzen Kram, Blog, Arbeit und so weiter. Und wenn man dann wieder sich konzentrieren kann auf das Training, dann schaltet man komplett ab und man fühlt sich viel besser. Also ich kann es voll nachvollziehen.
Ja, das ist auch wirklich genial. Und natürlich auch für den Körper ist es super. Ich hatte damals, bevor ich angefangen habe, immer Probleme mit Rückenschmerzen. Ja. Seit ich trainiere, also ich trainiere jetzt irgendwie seit 6 oder 7 Jahren, habe ich nie wieder irgendwelche Probleme gehabt. Also auch da ist es halt wirklich klasse.
Und jetzt weiß ich auch, wie du auf Kolja gestoßen bist.
Genau, über seinen Strandfigur-Channel, ja.
Das hast du eingangs, glaube ich, auch gesagt. Aber da habt ihr ja da auch schon was gemeinsam.
Richtig, genau. Also ich habe mir eigentlich nie Trainingspläne machen lassen, sondern habe immer alles selber gemacht. Mhm. Und da war Koljas Channel halt damals die Anlaufstelle schlechthin. Mhm. Leider bewirtschaftet er den Kanal heute nicht mehr so. Aber trotzdem ist da natürlich immer noch viel Content, den man nutzen kann.
Mhm. Okay, der nächste Begriff, du hast ihn eben schon erwähnt, Rockmusik.
Rockmusik, ja, nutze ich eigentlich... Ich weiß gar nicht, eigentlich nutze ich keine Rockmusik. So beim Training höre ich immer so Filmmusik, so epische Filmmusik, das motiviert mich extrem. Ja, tatsächlich.
Echt?
Erkennst du das nicht, diese Kinofilme, wo, weiß ich nicht, wo man so Musik hat, die, wo man richtig Gänsehaut kriegt? Sowas nutze ich halt beim Training auch. Und teilweise ist das natürlich auch Rock. Ja, aber ich könnte jetzt keine Gruppe nennen oder so, die ich jetzt gerne höre.
Ich habe gerade
es ist schon.
Ich stelle mir gerade vor, wie man dann so vor den Spiegeln steht mit den Hanteln und dann diese heroische Musik und dann ganz langsam die Hantel hebt und das kommt mir jetzt in den Sinn.
Ja, es gibt solche Leute, da gehöre ich nicht zu.
Er hat mich jetzt auch gewundert, aber dieses Bild entstand gerade in meinem Kopf.
Ja, ich hoffe, das entsteht jetzt nicht bei deinen Lesern, weil das bin ich eigentlich nicht. Aber ich höre halt total gerne diese Musik für Motivation.
Okay, na ich höre ja mittlerweile immer Podcasts und keine Musik mehr. Einfach, weil ich mich dann da komplett fallen lassen kann, sowohl vom Training her als auch vom geistigen Podcast-Hören dann. Da schaltet man komplett ab.
Trainierst du an Geräten oder an Freihanteln?
An Geräten.
Okay. Dann kannst du auch Podcasts hören. Aber wenn du an Freihanteln trainierst und irgendwie mit 100 Kilo Kniebeugen machst, dann wird das aufhören mit Podcasts hören, weil dann musst du dich nämlich konzentrieren.
Ja, aber Kniebeugen kann ich mit meinem kaputten Knie sowieso nicht mehr machen.
Ja, stimmt, das habe ich gehört. Ja,
also das fällt sowieso aber weg.
Und, aber es gibt noch diverse andere Übungen, die du machen kannst.
Ja, ja, aber ich bin jetzt dazu übergegangen, im neuen Fitnessstudio, das ist ja so ein First-Class-Ding, so ein Health Club. Mhm. Da ist es so, da haben die so ein automatisches Zirkeltraining.
Okay.
Wo du mit deiner Karte halt alles nachverfolgen kannst, wie viel Gewicht hast du gestemmt an dem Tag, wie hat sich das gesteigert, machst du die Bewegungen richtig, dann gibt es eine Liste vom Fitnessstudio, wo du dich vergleichen kannst, wie viel Kilogramm du jetzt gehoben hast und so weiter und so fort. Und das motiviert natürlich nochmal zusätzlich.
Okay, ja, das, wenn du so in so einem Wettbewerb bist, auf jeden Fall.
Naja, was heißt ja. Wettbewerb? Weißt du, was mir diese scheiß App angezeigt hat nach meinem ersten Training?
Was denn?
Mein Alter wären 74 Jahre.
Oh. Dann hast du aber nicht mehr viel Zeit anzulegen.
Nee, aber gut, das war nur die Kraftmessung. Und bei der Kraftmessung, das war eher so ein Testing, aber das war schon deprimierend.
Ja, ich würde dir empfehlen, jetzt dein Geld langsam umzuschichten in Staatsanleihen.
Danke für den Tipp. Das werde ich nicht beherzigen, aber ich trainiere einfach weiter.
Ja,
und in genau. 2 Monaten bin ich dann 50, dann läuft das.
Ja, einfach weitermachen genau. Und irgendwann klappt das dann schon.
Ja, solange man drüber lachen kann, geht es ja noch.
Ja, du musst auch immer bedenken, viele von deinen Kollegen werden wahrscheinlich nicht gehen. So ist es bei mir zumindest auch.
Ja.
Ich glaube mal, das ist bei dir nicht anders.
Na gut, ich muss ja was machen, gerade wegen des Knies.
Auf jeden Fall, ja.
Der nächste Begriff, entwicklungsschwache Länder.
Entwicklungsschwache Länder. Ja, das verbinde ich natürlich sofort mit Reisen. Mhm. Also ich reise unglaublich gerne und ich war damals, ich glaube meine erste Reise überhaupt, Flugreise, war damals mit meiner Ex-Frau nach Fuerteventura und das ist natürlich nicht entwicklungsschwach, aber ich war so ein bisschen geschockt davon, von diesem ja, teilweise Reichtum, der da wirklich zutage getragen wurde und als ich dann das erste Mal auf Sri Lanka war, habe ich gedacht, mein Gott, was sind das für Unterschiede und auch von den Menschen, die da so leben und arbeiten, ist das richtig krass. Wir haben da so viele Leute kennengelernt. Und dann irgendwann saßen wir mal mit einem Einheimischen zusammen und der hat halt so erzählt, was er so verdient im Monat. Und das war echt nicht viel. Und dann fragte er mich irgendwann mal, was mein Handy kostet. Und da wollte ich echt nichts zu sagen, weil mir das so peinlich war, wirklich da ein Handy zu haben für irgendwie 500 Euro, was ja nicht unbedingt teuer ist heutzutage. Aber ich konnte das echt nicht sagen damals. Und das ist richtig krass. Und dieses Reisen in diese entwicklungsschwachen Ländern, das ist für mich eine unfassbar charakterbildende Eigenschaft. Das habe ich auch in meinem Blog geschrieben. Das sollte jeder mal gemacht haben. Nicht immer nur nach Malle reisen oder nach Ägypten in diese Hotelanlagen, sondern einfach auch mal eine Rucksacktour irgendwo hin machen, um mal zu sehen, okay, wie läuft es denn mal in anderen Ländern ab, abseits von irgendwelchen Hotelresorts.
Ja. Aber das machen die wenigsten.
Leider ja, richtig. Aber da sieht man halt so ein bisschen, dass man auch mit wenig Geld sehr, sehr glücklich sein kann. Und was wir hier manchmal für Probleme haben, ja, da ist ein bisschen komisch, wenn man darüber nachdenkt, worüber die sich so tagsüber Gedanken machen. Und wir haben halt Probleme mit irgendwelchen Investments. Ja, da können die halt nur von träumen von sowas.
Ja, oder von nervenden Kollegen oder sonst was. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel nach Nepal guckt, wo die ein Jahr nach dieser Erdbebenkatastrophe immer noch auf der Straße praktisch leben oder in Zelten und nichts passiert, das ist dann schon krass.
Ja, und teilweise sind diese Leute halt dennoch irgendwie glücklich. Also der, den wir damals auf Sri Lanka kennengelernt haben, der lebte mit seiner fünfköpfigen Familie in einem Raum, das ist so groß wie das Kinderzimmer von meinem Sohn. Aber der war immer super gelaunt, nett zu den Touristen, hat viel gemacht wirklich, obwohl er halt wirklich jeden Tag kämpfen musste, dass er überlebt.
Ja, aber das wirst du hierzulande halt nicht finden, weil
Nee. Die
denken ganz anders.
Richtig, aber deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, finde ich, das mal kennengelernt zu haben. Und ich hoffe, dass einige vielleicht von deinen Zuhörern sowas dann auch mal in Angriff nehmen.
Okay. Der nächste Begriff ist ein ziemlicher Kontrast. Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, und zwar PS3.
PS3? Ja. Puh, ja, die PS3 habe ich mir damals gekauft, nach der Trennung von meiner Ex-Frau.
Okay.
Weil ich erstmal mit meiner Zeit nicht wusste, was ich anfangen sollte.
Ja.
Und von daher habe ich dann abends immer PS3 gezockt, weil ich dann nach 12 Jahren Single war, endlich mal wieder. Und das war halt schon mal cool, die ganzen Spiele, die man halt, weiß ich nicht, irgendwo mal gesehen hat. Also ich war in meiner Kindheit ein ziemlicher Zocker, und dazwischen lagen irgendwie 15 Jahre Spieleentwicklung, von daher kann ich diese ganzen Spiele erstmal super nachspielen.
Ja.
Und ja, irgendwann habe ich aber gedacht, okay, das ist irgendwie doof mit deinem Leben, jetzt nichts mehr anzufangen und jetzt nur noch PS3 zu spielen. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, okay, fängst du mal an zu lesen.
Das ist auch ein geiler Kontrast.
Ja, irgendwie schon, ne?
Ja.
Aber ich glaube, diesen Sprung schaffen viele gar nicht. Also viele spielen, glaube ich, auch noch mit 40 PlayStation.
Ja, aber ich meine, das wäre ja bei mir auch so passiert. Also ich habe mir auch 2012, glaube ich, die PlayStation, nee, 2011 habe ich mir die PlayStation 3 geholt. Und ich habe auch gezockt ohne Ende. Und ich meine Freundin hat ja dann 800 Kilometer entfernt gelebt, beziehungsweise 600 dann. Und da hatte ich dann halt auch viel Zeit, und was anderes hat mich jetzt nicht so interessiert. Ich habe zwar auch gelesen, aber ich habe halt gezockt ohne Ende. Und seitdem ich den Blog mache, fasse ich das Ding nicht mehr an. Und das ist jetzt auch schon über ein Jahr.
Also, das ist krass.
Ja, also du hast dann irgendwann so einen geistigen Umbruch, aber viele schaffen diesen Schritt zu mehr erreichen einfach gar nicht.
Nee, richtig, ist richtig. Also ich habe momentan Urlaub, um an meinen privaten Projekten zu arbeiten. Ich habe es jetzt in der letzten Woche geschafft, trotz Urlaub ungefähr eine halbe Stunde irgendwie PlayStation zu spielen und mich einfach meine Projekte total pushen, die ich jetzt privat habe, und ich arbeite halt in meinem Urlaub trotzdem 12 Stunden, weil es mir Spaß macht.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch faszinierend.
Ja, aber du weißt es ja selber, wenn du vor der PlayStation sitzt, diese Zeit, die ist so schnell einfach weg, und du fragst dich echt,
was hast du gemacht?
Was hast du gemacht? Genau. Du fängst morgens irgendwie an zu zocken und ruckzuck ist es dunkel.
Ja, aber mittlerweile weiß ich die Zeit dann auch viel mehr zu schätzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite an einem Artikel oder so, dann habe ich ja diese Pomodoro-Technik. Kennst du wahrscheinlich auch.
Die kenne ich auch, ja.
Ja, das heißt, ich habe hier auf dem MacBook so einen Tomatenzähler. Kannst du einstellen, und dann habe ich bei 25 Minuten, drückst du Play, und in diesen 25 Minuten schalte ich alle Webseiten ab. Das heißt, ich habe dann auch nochmal so einen Fokusblocker, das heißt, es gibt kein Facebook, keine E-Mails, keinen Finanzrocker, und da kann ich mich echt 25 Minuten komplett auf den Artikel konzentrieren. Und das brauche ich auch.
Ja, also ich habe das Pomodoro-Prinzip auch ausprobiert. Für mich war es nichts, weil mir halt die Zeit einfach zu wenig war, weil meine Arbeitsblöcke teilweise länger sind.
Die kannst du aber ausstellen. Also du kannst auf 25 Minuten oder auf 60 Minuten, das ist egal.
Genau, kannst du umstellen, aber ich habe dann halt das Eisenhower-Prinzip, heißt das, für mich entdeckt. Das kennst du ja wahrscheinlich auch aus den 7 Wegen der Effektivität von Stephen Covey, dass du halt deine Aufgaben nach bestimmten Kategorien einteilst und die dann halt abarbeitest. Mhm. Das funktioniert bei mir besser, aber ich glaube, da hat jeder so seine Präferenzen.
Ja, das Schlimmste, was du machen kannst, ist morgens dann gleich bei Facebook anfangen rumzudaddeln, und dann ist der halbe Vormittag schon wieder gelaufen.
Ja, genau. Also da habe ich auch meine festen Zeiten, wo ich das tatsächlich mache. Ja. Also ich bin zwar immer den ganzen Tag erreichbar, aber ich selektiere halt ganz, ganz stark, wem ich dann antworte und wer dann halt auch mal ein paar Tage warten kann. Gerade als Blogger kommst du aus diesem Reagieren ja gar nicht mehr raus, das kennst du ja selber.
Ja, irgendwann erschlagen dich dann die ganzen E-Mails, die dann reinkommen und anfragen, und das ist dann ein bisschen schwierig. Aber deswegen, jeder muss da irgendein Mittel und einen Weg finden, um die Zeit dann sinnvoll zu nutzen. Aber wenn du einmal vor der PlayStation sitzt und da was erreichen möchtest, dann musst du stundenlang zocken.
Richtig, ja.
Diese Trophäengeilheit.
Ja, wobei, das Prinzip habe ich irgendwie noch nie so ganz kapiert und auch nicht übernommen. Also, weiß ich nicht, vielleicht bin ich das schon zu alt für, mit 31, keine Ahnung.
Ich bin 5 Jahre älter als du, und ich bin trotzdem trophäengeil gewesen, weil dafür spielt man das ja. Das ist ja wie mit der Rendite am Aktienmarkt.
Okay. Ja, ich muss sagen, ich habe vor der PlayStation 3, die letzte Konsole davor war ein N64. Oh. Und von daher habe ich diese Trophäenzeit nie so wenig kennengelernt, und von daher war es mir auch egal und habe das gar nicht so wahrgenommen.
Dann lass uns mal zum nächsten Begriff kommen. Du hast es jetzt auch schon erwähnt. Neustart ist der nämlich.
Neustart. Ja, den Neustart in meinem Leben, habe ich ja eben schon mal gesagt. Genau. Hatte ich ja nach meiner Trennung damals.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber viele von deinen Hörern werden es wahrscheinlich kennen, bei einer Scheidungsrate von 50%, das, oder von fast 50%, wenn sich das Leben so von einem Tag auf den anderen ändert. Und erstmal weiß man dann nicht so richtig, was mit seinem Leben anzufangen. Bei mir war es dann halt tatsächlich so, dass ich das halt so ein bisschen als Chance genutzt habe, um noch ein bisschen was aus meinem Leben zu machen. Na, das heißt, also ich habe es als Chance gesehen, halt auch nicht sofort, aber zumindest habe ich diesen Absprung geschafft. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig nach so einem Bruch im Leben, dass man diesen Absprung schafft und merkt, okay, da ist jetzt noch was zu holen, du hast eine neue Chance, du kannst noch mal was machen. Also bei mir war es halt so, ich hatte ein Familienleben davor und das war halt von einem auf den anderen Tag vorbei. Und ich hatte halt wieder viel, viel mehr Zeit für andere Dinge. Und diese Zeit, die musste ich irgendwie sinnvoll nutzen. Das war erstmal die PS3, also sinnvoll in Anführungsstrichen. Und dann halt später die Bücher und damit kam dann auch das Online-Business. Und heute muss ich sagen, war das echt eine super Sache. Also was erstmal sich als Nachteil ausgelegt hat, ist dann halt ein Vorteil geworden. Aber das muss man halt auch erstmal checken.
Ich glaube, das ist das größte Problem, weil ich kenne es ja auch aus dem Bekanntenkreis. Nicht jeder kann so damit umgehen. Manche fallen dann halt in ein Loch und kommen gar nicht wieder raus. Und das ist dann so ein Problem.
Ja, ich habe ein cooles Hörbuch gehört jetzt. Das heißt, ich glaube, Murphys Komitee, das ist kostenlos bei YouTube verfügbar. Und da sagte er, Probleme sind Herausforderungen in Arbeitskleidung. Und ich glaube, das trifft es ganz gut.
Ja. Das ist ein schönes Zitat.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Kommen wir zum nächsten Begriff, Lebensmittel abwiegen.
Oh ja, das ist vielleicht eine kleine Macke von mir.
Okay.
Hat ein bisschen was mit meinem Sport und meiner Ernährung auch zu tun. Habe ich übrigens, glaube ich, sogar durch Kolja gelernt, meine Nahrungsmittel zu checken. Einfach, weil ich ich habe das Problem, dass ich sehr, sehr schnell abnehme. Das heißt, wenn ich nicht trainieren gehe, dann bin ich ruckzuck irgendwie auf 55 Kilo runter. Ja. Und ich muss mich wirklich anstrengen und wirklich stark trainieren, mich auch gut ernähren, dass ich meine 65, 70 Kilo halten kann. Und dafür war dieses Tracking und dieses Abwiegen halt damals unabdingbar. Und irgendwie hat sich das ja so mein Leben übernommen. Und daher mache ich das halt, ist das halt so heute so eine Macke von mir, dass ich halt ständig meine Nahrungsmittelwaage dabei habe.
Wie überall hin.
Nicht überall hin, aber dahin, wo ich mich selbst versorgen kann.
Okay. Das heißt, wenn du jetzt nach Asien fliegst, hast du die dann auch dabei?
Das ist eine Rucksacktour, da weiß ich es noch nicht. Ich hoffe, ich kann mich dagegen wehren. Aber beispielsweise damals, als ich nach Amerika geflogen bin, als ich da gearbeitet habe, da war es tatsächlich so, dass ich die mit hatte, ja.
Ja gut, Amerika ist dann aber auch was anderes. Also in Asien kriegst du ja eh Essen, was nicht so viele Kalorien hat.
Ja, das ist sowieso Reis und Hühnchen angesagt den ganzen Tag.
Ja, in den USA hast du fette Burger.
Muss nicht sein. Also ich glaube, das ist auch so ein verkanntes Vorurteil, genauso wie wir von Estland haben.
Okay.
Also man kann sich da schon gut ernähren. Es gibt auch gar nicht so viele dicke Menschen, wie man überdenkt. Zumindest nicht in der Gegend, wo ich war.
Du warst jetzt aber nicht um Land, oder?
Doch, tatsächlich. Ich war in South Carolina damals.
Okay.
Und habe da gearbeitet. Und da waren die Leute eigentlich alle sehr, sehr schlank. Und es gab auch ordentliche Läden, wo man gut einkaufen konnte. Natürlich gibt es überall diese Food Courts, wo man sich im Waffelhaus dann irgendwas reinpfeffern kann, aber ich glaube, das ist da eher die Ausnahme. Ich glaube nicht, dass das so viele Menschen betrifft, zumindest nicht da.
Also ich kann mir da noch kein Urteil bilden, ich war noch nicht da, aber das steht ja auch ganz oben auf der Liste, nach den asiatischen Ländern.
Also ich hatte auch Vorurteile und ich muss sagen, das war echt ein ganz, ganz tolles Land und die Leute waren auch sehr, sehr freundlich. Aber ich habe sowieso immer das Gefühl, dass wieder das andere Vorurteil, dass in jedem Land die Menschen freundlicher sind als in Deutschland. Hm. Ja. Und in Amerika fand ich die alle erschreckend freundlich.
Okay. In Österreich, da ist es manchmal so, dass sie nicht ganz so freundlich sind. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Gerade wenn man jetzt so nach Wien fährt und den Wiener Schmäh dann da hat, dann finde ich das noch ein bisschen schlimmer als in Deutschland.
Okay. Na gut, das ist jetzt nicht so mein Hauptreiseziel. Aber ich zähle das auch einfach irgendwie zu Deutschland dazu, weil es ja auch deutschsprachig ist.
Aha, ja.
Jetzt nicht aus anderen Gründen.
Nein, aber in der Schweiz merkt man das halt auch. Und da hat es ja den Grund, dass die Deutschen eh nicht so gern da gesehen werden. Und da wird man dann auch nicht so freundlich behandelt, wie wenn du jetzt als Schweizer da in den Laden gehst. Die Erfahrung habe ich zum Beispiel auch gemacht.
Okay.
Ja.
Das ist ein bisschen schade. Ja.
Hätte ich auch nicht gedacht, aber da ist es wirklich so, dass da viel zu viele Deutsche in der Schweiz sind und die werden dann halt ein bisschen anders behandelt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist halt auch das Schöne an diesen entwicklungsschwachen Ländern. Also die Leute sind doch extrem an dir interessiert, was du so machst, wie dein Leben ist.
Ja.
Halt, weil sie sich das gar nicht vorstellen können.
So, jetzt habe ich noch zwei Begriffe für dich. Der nächste lautet Leben und Tod.
Oh, jetzt holst du aber ganz tief aus.
Du weißt ja, worauf ich anspiele.
Leben und Tod, ja, wahrscheinlich auf das zweite Buch von dem Segno, was ich veröffentlicht habe.
Genau.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man da so viel zu sagen kann. Also das war halt auch eine zweite Übersetzung von ihm, wo es halt um das Thema Sterben geht. Und der hatte halt noch eine ganz andere Sichtweise drauf, die ich halt ziemlich interessant fand. Und zwar, dass wir halt immer so bestimmte Entwicklungsstufen von Leben zu Leben durchlaufen. Mhm. Und das hat er halt mit den Planeten und den Sternzeichen verbunden. Das fand ich ziemlich interessant. Aber ich glaube, das ist jetzt für dein Publikum nicht das richtige Thema.
Ja, aber ich finde es interessant, weil du hast ja gesagt, du bist ein rational denkender Mensch, du kommst auch so rüber und sehr entspannt und dann beschäftigst du dich hintenrum halt mit so einem sehr komplett anderen Themen.
Bisschen kontrovers,
ja,
ne?
Ja, das ist spannend, finde ich das, nicht kontrovers.
Aber ich finde das halt auch ganz gut, dass man sich mal mit solchen Themen beschäftigt, um so ein bisschen seinen Geist offen zu halten.
Ja.
Und das sind halt so Sichtweisen, die man, wenn man jetzt in unserer Welt unterwegs ist, in IT oder in Investment, sowas kriegst du da halt nicht. Nee. Deswegen ist das immer so ein bisschen super, solche Bücher zu lesen, um seinen Geist so ein bisschen zu lockern.
Ja.
Ja, und gerade so ein Thema, auch wenn es jetzt ziemlich schwer ist für manche Menschen, das ist doch super interessant, was manche Leute da für eine Sichtweise haben.
Ja. Sehr spannend. Kommen wir zum letzten Begriff. Haben wir schon sehr häufig drüber gesprochen. Digitale Nomaden.
Digitale Nomaden. Ja, bis vor ein paar Wochen kannte ich den Begriff so, ehrlich gesagt, noch gar nicht.
Echt?
Ja, also ich habe mich vor 3 Monaten, glaube ich, mal in diesen Newsletter von Earth City eingetragen. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen damit, bin ich so ein bisschen damit in Kontakt gekommen. Dieser Begriff war mir aber so noch nicht bewusst. Mhm. Und irgendwann hatte der Tim dann mal eine Mail rumgeschrieben, hier von wegen Online-Business-Aufbau, schreibt mir mal eine Mail, wenn ihr in 20 Minuten Coaching haben wollt. Und er hatte irgendwie 10 Termine zu vergeben und ich habe einfach auf Antworten geklickt.
Yeah.
Und da bin ich halt mit ihm zusammengekommen und darüber halt dann auch in den Citizen Circle.
Ah.
Und eigentlich ging es mir nur um meinen Blog damals. Ich hatte überhaupt noch keinen Bezug zu den digitalen Nomaden, aber jetzt, wo ich das im Citizen Circle kennengelernt habe, muss ich echt sagen, dass es eine super Lebensanstellung auch ist, was sie da so leben oder was sie auch erreichen wollen. Und dieses Lebensmodell, was sie fahren, das ist halt sehr, sehr interessant und ich versuche das halt, auch wenn ich festangestellt bin und auch erstmal bleiben möchte, weil ich das halt kann, dass ich das auf jeden Fall ein bisschen auf mein Leben trotzdem übertragen möchte, sofern es geht.
Das ist spannend. Also ich meine, ich beschäftige mich ja jetzt auch schon seit einigen Monaten mit diesem Thema, habe ja auch viele Podcasts von den digitalen Nomaden gehört und habe sie auch selber schon interviewt. Also das Thema ist sehr spannend, es gibt da viel Pro, viel Contra. Aber man muss sich halt irgendwann mal damit auseinandersetzen, weil du erweiterst halt da auch deinen Horizont, wenn du mit diesen Leuten sprichst.
Ja, also bei den digitalen Nomaden, man hat vielleicht auch so ein bisschen ein falsches Bild. Man denkt da wirklich immer an diese Leute, die am Strand sitzen. Mhm. Aber dieses Lebensmodell ist halt einfach nicht für jeden gemacht.
Ja.
Und ich glaube, man muss da auch wie beim Investment so ein bisschen seinen Weg finden, was man davon umsetzen kann und was halt nicht.
Das ist doch überall im Leben so, ne?
Ja, genau. Ich verbinde so ein bisschen damit. Also was ich da sehr, sehr stark gelernt habe, ist halt dieser Business-Aufbau mit Outsourcing, dass ich halt mehr an meinem Unternehmen arbeite als in meinem Unternehmen.
Ja.
Das ist eigentlich das, was ich so damit verbinde und was auch der größte Vorteil für mich ist. Und das versuche ich jetzt halt auch in den neuen Projekten immer umzusetzen. Dass es halt viel mehr dahin geht, dass ich mein Sidepreneur-Leben viel besser leben kann und auch in meinem Hauptjob noch weiter arbeiten kann. Und parallel halt trotzdem Unternehmen aufbaue, in denen ich halt nicht mehr selber arbeite, sondern wo ich halt andere Leute beauftrage, die das machen.
Ja.
Und das ist halt einfach genial, weil viele, die sich selbstständig machen wollen, die kriegen das ja irgendwann nicht mehr hin, das einfach parallel zu halten und müssen sich dann vom Job trennen. Und eigentlich sehe ich das für mich noch nicht, habe ich dir eben schon mal erzählt. Und von daher versuche ich da natürlich Möglichkeiten zu finden, um das zu optimieren.
Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Das klingt alles super spannend, was du erzählt hast, was du machst. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, dass alles klappt und
auch so läuft, wie du dir das vorstellst, weil es ist natürlich auch ein Batzen, den du dir da vorgenommen hast, ne?
Ja, das ist richtig, weil ich sage mal, ich esse mal Duracell-Hasen zum Frühstück, von daher passt das schon.
Und stemmst nachts Eisen, das haben wir ja auch schon gelernt. Bei genau. Heroischer Musik.
Richtig. Das ist ein komisches Bild, was gerade von mir im Kopf schwirrt, aber gut. Ein anderes Thema.
Nein, aber es hat eine Menge Spaß gemacht, Lars. Und wir sind auch bei 1:12. Danke. Das ist unglaublich. Ich nehme mir ja wirklich immer vor, die kurz zu halten, aber es klappt nicht. Und ich glaube, das wäre auch echt schade gewesen, hätten wir das jetzt eingekürzt.
Ja. Ist das jetzt gut oder schlecht?
Ich finde es super.
Das ist gut.
Also ich bekomme ja auch immer das Feedback, die langen Interviews, die gibt es in der Form halt nicht so. Und gerade im Finanzkosmos nicht. Und deswegen werde ich das jetzt auch einfach so beibehalten, weil das künstlich knapp zu halten, finde ich einfach doof. Mhm. In diesem Sinne. Super. Lars, hab vielen Dank. Klar. Und alles Gute. Und wir hören wieder voneinander.
Ja, danke gleichfalls.
Mach's gut. Ciao.
Jo. Bis dann. Tschüss.